Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series der Partner in Crime und Studio Bummens. Meine Kollegin Paulina Graser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Paulina wird jeden Prozesstag im Gericht dabei sein und uns danach erzählen, was passiert ist. Bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist Folge 7. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten von vorne an. Nach jedem Prozesstag, Stand jetzt ist das immer mittwochs und samstags, gibt es eine neue Folge. 9 Prozesstage sind angesetzt und der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Noch eine Inhaltswarnung. Es geht in dieser Staffel um Depressionen und Suizid. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge. Und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justitias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale.
Heute ist der 15. März 2024. Ich gebe zu, je weiter wir Richtung Urteilsverkündung kommen, desto aufgeregter werde ich. So langsam müssten dem Gericht alle Informationen vorliegen, die am Ende zu der Beantwortung der entscheidenden Frage führen werden. Schuldig oder nicht schuldig? Ich frage mich, ob die RichterInnen jeweils schon eine Tendenz haben oder ob ihre Ansicht noch oft wechselt. Für heute sind 2 Kriminalbeamtinnen geladen, die uns von den Vernehmungen einiger ZeugInnen erzählen. Aus der Befragung geht hervor, dass es wohl einen Anruf von Dr. Turowski an eine Freundin von Isabel R. gegeben haben soll. Turowski soll am Telefon gesagt haben: "Guten Tag, mein Name ist Dr. Turowski, Ihre Freundin Isabel hat es nun endlich geschafft." Die soll daraufhin ein erschütterndes "Nein" geschrien haben. Turowski habe daraufhin erwidert: "Aber doch, das ist doch etwas Positives." Diese Freundin sei direkt danach ins Hotel gefahren, in dem Isabel R. starb, und habe sich in der Zeit, wo sie allein mit ihrer toten Freundin im Zimmer war, alles ganz genau eingeprägt. Die Beamtin erzählt vor Gericht, dass die Freundin offenbar ein seltsames Gefühl gehabt habe. Sie sei selbst depressiv und habe es als nicht richtig empfunden, dass ein Mediziner jemanden mit derselben Erkrankung in den Tod begleitet. Später habe sie Turowski sogar nochmal angerufen, um ein wenig mehr über seine Motivation zu erfahren. Dieses Gespräch habe die Freundin aufgezeichnet und der Polizei zur Verfügung gestellt. Der Freundin sei das alles suspekt vorgekommen. Ein Arzt, der allein handelt, ohne eine weitere Kontaktperson von Isabel R. einzubeziehen und ohne, dass jemand in ihrem Umfeld etwas davon mitbekommen hat. Dabei habe Dr. Turowski so selbst gar nicht handeln wollen, sagt er. Turowski habe Isabel R. vorgeschlagen, über die DGHS, das steht für Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, zu gehen. Seit das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gekippt hat, wird der assistierte Suizid in den meisten Fällen von Vereinen wie der DGHS organisiert. Deren Mitglieder werden seit dem Urteil jedes Jahr mehr. Isabel R. hat das für sich aber entschieden abgelehnt. Um zu verstehen, wieso, müssen wir uns die Arbeit der Sterbehilfevereine ansehen und wie sie den Tod von Menschen planen. Dazu sprechen wir mit einem Mann, der sich im Gegensatz zu Isabel R. für den Tod mit Hilfe eines Vereins entschieden hat. Jetzt in Folge 7 von Justitias Wille. Ein guter Tag zum Sterben.
Michael Richter, 60 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Südharz, war immer eigenständig, selbstständig, immer aktiv. 8 Jahre Bundeswehr, danach noch Gymnasium, also Abitur gemacht, dann studieren Maschinenbau, Energietechnik in der Fachrichtung.
Wir sind zu Besuch bei Michael Richter in seinem Haus in Göttingen. Richter sitzt in seinem Rollstuhl und trägt kurze Sporthosen und ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift »Bin da, kann losgehen«. Der 60-Jährige sammelt Shirts mit ironischen Sprüchen drauf. Auf einem steht »MS kennt nur eine Richtung, bergab«. MS ist die Abkürzung für Multiple Sklerose. Die Krankheit, unter der Richter seit fast 20 Jahren leidet. MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie verläuft so unterschiedlich, dass es schwer ist, allgemeingültige Aussagen über den Verlauf zu treffen. Aber viele Betroffene leiden unter Lähmung, Sehstörungen und einem Taubheitsgefühl. Die Krankheit kann mild verlaufen, Symptome auch wieder ganz abklingen. In anderen Fällen verläuft die Erkrankung so schwer wie bei Michael Richter. Er kann bereits jetzt nicht mehr gehen und spürt seine Hände kaum noch. Die ersten Anzeichen der Krankheit spürt Richter im Winter 2005. Da ist er 40 Jahre alt. Er sitzt da gerade in einem Bewerbungsgespräch. Auf einmal verändert sich seine Sicht. Er sieht unscharf. Als ob er durch Nebel oder ein Milchglas schauen würde. Er geht zum Arzt. Aber es dauert ganze 6 Jahre, bis die Diagnose MS feststeht. Für Richter beginnt zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade ein neuer Lebensabschnitt. 2011 fängt er einen neuen Job im Bereich erneuerbare Energien an. Kurz danach heiratet er seine Frau. Da ist eigentlich kein Platz für so eine schwere Krankheit. Richter glaubt fest daran, dass schon alles nicht so schlimm wird. Aber spätestens 2014 merkt Richter, dass er körperlich immer stärker abbaut. Er spürt ein Kribbeln an den Füßen und das Gehen fällt ihm immer schwerer, erzählt er uns.
Ganz am Anfang habe ich es vielleicht noch sportlich genommen, 2014, 15 oder so. Danach wurde es Kampf und nachher so 17 und dann war es nicht mehr Kampf, da war es nur noch Krampf für mich.
Denn ab 2017 ist er endgültig auf den Rollstuhl angewiesen und muss aufhören zu arbeiten. Ihm wird klar, dass es von jetzt an wahrscheinlich wirklich nur noch bergab geht. Richter ist da 52 Jahre alt. Er beschreibt diese Zeit heute als die schwerste seines Lebens. Michael Richter ist eigentlich ein offener, gut gelaunter Typ. Aber in dieser Zeit zieht er sich immer mehr zurück, redet kaum noch mit seiner Frau. Er ist damals oft wütend auf sich selbst, weil vieles nicht mehr so klappt, wie er das will. Er hat das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Nicht nur über seinen Körper, sondern auch über sein Leben. Sein Zustand verschlechtert sich von Woche zu Woche. Und so ist er immer stärker von der Unterstützung seiner Frau abhängig.
Das geht ja schon los beim Zähneputzen, kann ich noch mit der linken Hand. Also die Zahnbürste durch den Mund ziehen sozusagen. Aber schon Waschlappen oder sowas, das geht gar nicht mehr. Also die gesamte Körperpflege, das macht meine Frau bei mir.
Michael Richter betont im Interview immer wieder, wie wichtig es ihm ist, selbstbestimmt zu sein. Doch mittlerweile deutet alles darauf hin, dass er sich irgendwann gar nicht mehr bewegen kann. Er erzählt uns von seiner großen Angst davor, was passiert, wenn die Krankheit seinen Körper immer weiter lähmt. Aber dann hat er 2019 einen Gedanken, der alles für ihn ändern wird.
Mein Kopf hat einen Ausweg gesucht, hat einen Weg gesucht, wie ich mit dieser Situation klarkomme. Und die hat er dann gefunden, indem ich festgestellt habe, stopp, ich kann ja selbstbestimmt, ich kann ja eine Entscheidung treffen. Ich bin dem ja nicht bis zum bitteren Ende ausgeliefert.
Richter entscheidet selbst zu bestimmen, wie lange er noch leben möchte. Und zwar, indem er seinen assistierten Suizid vorbereitet. Im Frühjahr 2021 wird er Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. 6 Monate später füllt er einen Antrag auf Vermittlung einer Suizidbegleitung aus, zahlt die Gebühren und führt ein Gespräch mit einer Juristin. Nur den letzten Schritt muss er noch gehen. Einen Termin mit einer Person ausmachen, die ihm beim Sterben hilft.
Michael Richter fühlt sich bei der DGHS in guten Händen. Der Verein versteht sich als Bürgerrechts- und Patientenschutzorganisation und setzt sich für das Recht auf einen selbstbestimmten Tod ein. Anders als Sterbehilfevereine, die die assistierten Suizide auch selbst durchführen, übernimmt die DGHS nur die Vermittlung. Und zwar an SterbehelferInnen wie Dr. Turowski. Bei der DGHS sind das ausschließlich praktizierende oder pensionierte ÄrztInnen. Bei dem Verein Sterbehilfe Deutschland wird der Suizid aber auch von Personen begleitet, die keine ÄrztInnen sind. Und die SterbehelferInnen haben in Deutschland immer mehr zu tun. Denn die Zahl der Menschen, die sich so einen Tod vorstellen können, wächst stetig. Zurzeit hat die DGHS rund 30.000 Mitglieder. Im letzten Jahr sind 419 durch die Vermittlung des Vereins beim Suizid begleitet worden. Darunter vor allem Menschen mit Krebserkrankungen im Endstadium, neurologischen Erkrankungen wie MS oder ALS und alte Menschen, die lebenssatt waren. Insgesamt waren es deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Zwischen 2021 und 2023 hat sich die Zahl der assistierten Suizide bei der DGHS mehr als verdreifacht. Auch die anderen zwei hier agierenden Vereine, Sterbehilfe Deutschland und Dignitas Deutschland, verzeichnen jedes Jahr höhere Zahlen. Bei der Auswahl der SuizidanwärterInnen achten die Vereine laut eigener Aussage auf die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts. Also darauf, dass die Entscheidung der Suizidwilligen auf einem freien Willen beruht und von einer gewissen Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit getragen ist. Darauf, dass die Betroffenen alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte und Handlungsalternativen kennen und darüber hinaus keinem Druck ausgesetzt sind. Um sicherzustellen, dass diese Kriterien erfüllt sind, geben die Vereine an, bestimmte Aufnahmeverfahren entwickelt zu haben. So müsse man bei der DGHS mindestens ein halbes Jahr Mitglied sein, um bei einem assistierten Suizid begleitet werden zu können. Das solle verhindern, dass die Entscheidung vorschnell getroffen wird. Der Antrag inklusive einer nachvollziehbaren Darstellung der Beweggründe und Stellungnahme zu den Sicherheitskriterien werde dann im Anschluss von drei PsychologInnen und einer Juristin bzw. einem Juristen der DGHS überprüft. Danach komme es zu zwei Treffen. Einmal mit einer Juristin bzw. einem Juristen und kurz vor dem assistierten Suizid noch einmal mit einer Ärztin oder einem Arzt. Dabei werde jeweils in einem Gespräch beurteilt, ob die Entscheidung wirklich selbstbestimmt getroffen wurde. Außerdem würden die ÄrztInnen über medizinische Alternativen zum Suizid aufklären. Als sich Isabel R. damals an Dr. Turowski wendet, schlägt er ihr vor, über die DGHS zu gehen. Das habe sie aber entschieden abgelehnt, sagt Turowski heute. Sie habe nicht so lange auf einen Termin warten wollen und auch die Gebühren seien zu hoch gewesen. Vielleicht hatte Isabel R. auch Sorge, dass der Verein von ihr ein psychiatrisches Gutachten einfordert. DGHS-Präsident Professor Robert Rossbruch hat uns gegenüber erklärt, dass der Verein bei psychisch Erkrankten nochmal zusätzliche Anforderungen hat, um zu überprüfen, ob die Entscheidung zum Suizid auf einem freien Willen basiert.
Nicht jeder, der eine psychiatrische Diagnose hat, ist auch entscheidungs- und urteilsunfähig. Nur muss man dann sich diese Urteils- und Entscheidungsfähigkeit bestätigen lassen. Und diese Bestätigung läuft regelmäßig über den behandelnden Facharzt. Das ist in der Regel ein Psychiater. Das heißt, wir lassen dann von dem behandelnden Facharzt uns ein fachärztliches Attest ausstellen, dass trotz dieser bekannten psychiatrischen Diagnose die betroffene Person dennoch urteils- und entscheidungsfähig ist.
Rossbruch sagt, dass der Verein bei Isabel R. auf jeden Fall ein ärztliches Attest eingefordert hätte. Wenn sie dieses nicht geschickt hätte, wäre das Verfahren abgebrochen worden. Das käme immer mal wieder vor. 2023 habe die DGHS laut Rossbruch 30 Personen abgelehnt. Die meisten von ihnen hätten eine psychische Erkrankung gehabt. Generell kämen aber auch nur Personen mit chronischen psychischen Erkrankungen in Frage. Bei einer akuten Depression sei eine Suizidhilfe keine Option. Auch nicht, wenn am Tag der Begleitung noch Ambivalenz bezüglich des Todeswunsches vorhanden ist. Aus den Chatnachrichten zwischen Dr. Turowski und Isabel R. wissen wir, dass das bei ihr aber der Fall war. Robert Rossbruch hat übrigens nicht nur uns gegenüber erklärt, was die Voraussetzungen für eine Suizidbegleitung bei der DGHS sind, sondern auch dem Gericht. Er war in dem Prozess, den wir begleiten, schon als Zeuge geladen. was er konkret mit dem Fall von Isabel R. zu tun hat? Nun ja, zum einen soll er klären, wie Vereine wie die DGHS mit Suizidwilligen mit psychischen Erkrankungen umgehen. Zum anderen hatte Dr. Turowski den Juristen kontaktiert, nachdem Isabel R. nach dem gescheiterten Suizidversuch in die geschlossene Abteilung der psychiatrischen Klinik gekommen war. Die beiden hatten sich beraten, wie man juristisch gegen den Unterbringungsbeschluss vorgehen könnte. Rossbruch wurde vor Gericht gefragt, wie er Dr. Turowski als Arzt wahrnehme. Kleine Anmerkung dazu, die beiden haben ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Rossbruch sagte, er schätze Turowskis ruhige, bedachte und reflektierte Herangehensweise. Bei seiner Arbeit bei der DGHS habe er noch nie einen Arzt gesehen, der so empathisch und einfühlsam mit den Betroffenen kommuniziere. Ob das auch ein Problem sein könnte, wollte einer der Richter wissen. Rossbruch erwiderte, dass Dr. Turowski seiner Ansicht nach kein Helfersyndrom habe, sondern die nötige Distanz bewahre. Turowski habe Isabel R. aus humanitären Gründen vor einem gewaltsamen Suizid bewahren wollen. Isabel R. habe sehr großen Druck aufgebaut. Deswegen könne er Turowskis Entscheidung nachvollziehen, auch wenn sie bei der DGHS abgelehnt worden wäre. Dr. Turowskis Strafverteidiger führte vor Gericht aber auch nochmal aus, dass die Kriterien der DGHS nicht an Gesetze gebunden seien, sondern sich von dem Verein selbst gesetzt wurden. Und das bedeutet auch, dass man sich nicht automatisch strafbar mache, wenn man sich nicht an die Kriterien halten würde. Rossbruch betonte vor Gericht, dass die von der DGHS entwickelten Sicherheitskriterien hoch seien. Der Verein würde viel mehr tun, als das Bundesverfassungsgericht fordert. Er spielt da beispielsweise auf die mindestens 6-monatige Mitgliedschaft in der DGHS an. Manche JuristInnen, sagt er, seien der Ansicht, dass die Dauerhaftigkeit eines Suizidwunsches bereits nach 2 bis 3 Wochen gegeben sei. Zumindest könne man da nicht mehr von einer affektiven Handlung sprechen. Rossbruch sagt, dass sie als Verein den längeren Zeitraum fordern, um das, was sie erreicht hätten, nicht zu gefährden. Laut Rossbruch wollen sie einfach sichergehen, dass zum einen der Sterbewunsch wirklich frei verantwortlich getroffen wird und zum anderen, dass die SterbehelferInnen vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt werden. Und dennoch sind Vereine wie die DGHS umstritten. Trotz aller Bemühungen reichen die Verfahren zur Überprüfung des frei verantwortlichen Suizidwunsches KritikerInnen wie dem Psychiater Karl Beine nicht aus.
Ich bin auf jeden Fall der Auffassung, dass es nicht so sein kann, dass ich mich online präsentiere als ein Apologet des sogenannten Freitodes und dann anschließend Kontaktanfragen entgegennehme und aufgrund eines Gespräches dann entscheide, ob jemand suizidwillig und ob jemand frei verantwortlich ist oder nicht und dann anschließend meine Dienstleistungen anbiete.
Eine aktuelle Studie, geleitet von Doktorin Sabine Gleich vom Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt München, zeigt, dass tatsächlich in fast der Hälfte der Fälle eine einzige Person für das Gutachten zur Freiverantwortlichkeit, die Suizidassistenz und die Leichenschau zuständig ist. Gleich und ihr Team hatten 37 Fälle von assistiertem Suizid in München analysiert. Bei 6 Suizidwilligen waren psychiatrische Diagnosen dokumentiert. Dabei waren die begutachtenden ÄrztInnen keine PsychiaterInnen. In 17 Fällen gab es außerdem keine Dokumentation darüber, dass den Suizidwilligen Alternativen zum Suizid genannt wurden. Gleich und ihr Team sehen das besonders kritisch, da bei dieser Vorgehensweise weder eine fachliche Unabhängigkeit noch eine objektive Kontrollfunktion im Sinne des Schutzes der SuizidentInnen gegeben sei. Das Beratungsergebnis sei also nicht ergebnisoffen. Die Psychiaterin Doktorin Ute Lewitzka, die sich ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention engagiert, vermutet dahinter ein Geschäftsmodell. Die Kosten der analysierten assistierten Suizide bei der Münchner Studie lagen zwischen 3.000 und 9.000 Euro. Bei einer Vermittlung durch die DGHS fallen 4.000 Euro an, die auf ein Treuhandkonto einer Kanzlei zu zahlen sind. Die DGHS selbst habe mit diesem Geld nichts zu tun, wie uns der Präsident Rossbruch erzählt.
Also wir als DGHS verdienen daran überhaupt kein Geld. Also es werden hier bestimmte professionelle Leistungen angeboten, die mit einem Betrag bezahlt werden, der nicht übermäßig ist, sondern im Verhältnis zu den Leistungen steht.
Die Kosten für die Vermittlung werden auf der Webseite der DGHS ganz transparent aufgelistet. Wenn man sich auf der Startseite der Homepage befindet, auf der sie für ihr Angebot wirbt, springt einem als erstes ihr Leitsatz ins Auge. Selbstbestimmung am Lebensende. Daneben ist ein Foto von einem älteren lächelnden Ehepaar zu sehen. Die Internetpräsenz wirkt nüchtern, aber professionell. Ein bisschen so wie bei einer Versicherung. Ute Lewitzka sagt, die Vereine wüssten sehr genau, wie man neue Mitglieder wirbt. Sie äußert sich besorgt darüber, dass die Vereine für ihre Suizidbegleitung so werben wie Unternehmen für ihre Produkte. So als würde es sich dabei nicht um etwas ganz Existenzielles handeln. Außerdem kritisiert Lewitzka, dass die Organisationen versuchen würden, Einfluss auf die Politik auszuüben.
Es gibt ja mehrere, die sind national und international sehr gut vernetzt. Die haben ihre Ziele deklariert. Die sind organisiert in Kongressen weltweit. Die treffen sich. Die betreiben auch politische Lobbyarbeit, versuchen politische Entscheidungsträger zu beeinflussen. Eines der Ziele ist, dass die Suizidassistenz praktisch überall und möglichst ohne große Hürden verfügbar ist für jeden Menschen auf diesem Planeten.
Lewitzka befürchtet, dass sich durch Lobbyarbeit und Marketingstrategien immer mehr Menschen für den Suizid entscheiden werden. Auch solche, für die es noch Behandlungsmöglichkeiten gibt. Daher wird in der Debatte um Suizidhilfe auch immer wieder darüber diskutiert, wer aufklären, begleiten und am Ende die Suizidhilfe durchführen sollte. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 festgehalten, dass ÄrztInnen nicht dazu verpflichtet werden können. Dabei liegt es natürlich nahe, dass MedizinerInnen diejenigen sein könnten. Erstens, weil sie wohl am besten einschätzen können, ob noch Behandlungsalternativen möglich sind, und zweitens, weil sie die PatientInnen im besten Fall schon jahrelang betreuen. Karl Beine ist aber ganz klar dagegen, dass ÄrztInnen diese Aufgabe übernehmen sollten.
Es muss Aufgabe von Ärzten sein, die Gesundheit zu schützen und Gesundheit wiederherzustellen und Leiden zu lindern und Sterbenden Beistand zu leisten im Sterben, im Sterbeprozess, aber nicht den Tod herbeizuführen.
Und Beine ist mit seiner Skepsis gegenüber ärztlicher Suizidhilfe nicht alleine. Auf dem Deutschen Ärztetag 2021 hat die große Mehrheit der ÄrztInnen bekräftigt, dass die Suizidassistenz nicht ihre Aufgabe sein sollte. Und die meisten ÄrztInnen in Deutschland entscheiden sich auch dagegen, Suizidassistenz zu leisten. Dabei weiß auch Heiner Melching, dass sie dafür eigentlich am besten geeignet wären. Melching ist Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Palliativmedizin und sagt:
Wir wollen nicht, dass es die Sterbehilfevereine machen, weil wir wissen aus vielen Erfahrungsberichten, dass sie das oft sehr, sehr schlecht machen. Wir wollen es aber eigentlich auch nicht. Und das ist so, dieses wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also wir wissen, es passiert, wir wollen nicht, dass andere machen, aber wir tun es auch schwer damit.
Wie Karl Beine ist auch Melching der Meinung, dass die Sterbehilfevereine zu oberflächlich prüfen, ob ein Suizidwunsch selbstbestimmt getroffen wurde. Er glaubt, dass PsychiaterInnen am besten geeignet sind, über einen Sterbewunsch zu entscheiden. Was ihm aber noch wichtiger ist, ist, dass ÄrztInnen Menschen mit Sterbewunsch am besten über Alternativen zum Suizid aufklären könnten. Und da denkt er vor allem an die Palliativmedizin, also dem Bereich, in dem er selbst als Trauer- und Krisenbegleiter arbeitet. Die Palliativmedizin, das meint die ganzheitliche Behandlung von PatientInnen mit einer begrenzten Lebenserwartung. Sie hat zum Ziel, die Symptome zu lindern. Klassischerweise werden auf den Palliativstationen Menschen behandelt, die zum Beispiel Krebs im Endstadium haben. Heiner Melching erzählt, dass in die Palliativkliniken viele PatientInnen kommen, die sich einen frühzeitigen Tod wünschen, die sich Medikamente wünschen, die ihre Schmerzen lindern und dabei dazu führen können, dass sie früher sterben. Indirekte Sterbehilfe nennt man das. Manchmal fragen die PatientInnen aber auch nach einem assistierten Suizid, erzählt er uns. Für die meisten sei das aber nicht die richtige Option.
Ich sag mal, wenn in wirklich guten Strukturen der Palliativversorgung, ist immer so meine Theorie, 100 Menschen kommen, die sagen, hilf mir beim Suizid, dann bleibt wieder ein oder zwei über, bei dem das der richtige und konsequente Weg ist, den man dann auch mitgehen kann. Würden dieselben 100 Menschen zum Beispiel zum Suizidhilfeverein gehen, wären es vielleicht 50, die das am Ende machen. Und diese, ich nenne es mal, also Kollateralschäden, die wollen wir eigentlich vermeiden und glauben auch, dass wir vermeidbare Suizide ganz gut vermeiden können.
Melching sagt, dass in der Palliativmedizin, anders als bei den Sterbehilfevereinen, erstmal alles dafür getan werde, gemeinsam mit den PatientInnen den besten Weg zu suchen, um im Leben wieder einen Sinn zu finden. Auch wenn dieses Leben nicht mehr lang sein wird. Es gehe darum, den PatientInnen wieder das Gefühl zu geben, dass sie etwas wert sind und dass das Leben auch mit schwerer Krankheit lebenswert sein kann. Um das umzusetzen, hat sich Heiner Melching als Trauer- und Krisenbegleiter auf der Palliativstation schon eine Menge einfallen lassen. Zum Beispiel, wenn eine krebskranke Person mit Luftröhrenschnitt nur noch durch eine Kanüle atmen kann, am liebsten aber eine Zigarette rauchen würde.
Dann habe ich da schon Mundstücke rangebaut, dass sie dadurch rauchen können. Das sieht ein bisschen ekelig aus, aber dann sehen die halt, dass Lebensqualität im Vordergrund ist oder dass wir Mundpflege nicht mit irgendwelchen komischen Sachen machen, sondern, keine Ahnung, mit Rotwein oder ich habe schon mal versucht, für jemanden Eiswürfel aus Whisky zu machen, um damit eine Mundpflege zu tun. Whisky friert nicht wirklich gut, da mussten wir sehr kreativ sein, um was Kaltes zu finden. Aber ich glaube, dass Menschen merken da, ja, sie sind was wert.
Aber die Palliativmedizin ist natürlich nicht für jeden Suizidwilligen eine Alternative. Auf die Palliativstation kommen wirklich nur die Schwerstkranken, die nicht mehr zu Hause oder im Pflegeheim behandelt werden können. In der Regel ist der Aufenthalt dort zudem auf wenige Wochen begrenzt. Und was Heiner Melching über seinen Alltag erzählt, ist natürlich auch nicht mit der Realität vieler deutscher Krankenhäuser und Pflegeheimen vergleichbar. Das weiß er selbst. Laut Melching fehle vielen ÄrztInnen und PflegerInnen das Gespür, aber vor allem die Zeit für den richtigen Umgang mit pflegebedürftigen PatientInnen. Es liege eben auch an dem teils miserablen Zustand der Pflege in Deutschland, dass sich manche PatientInnen den Suizid wünschen. Die Verbesserung der Pflege würde mit Sicherheit auch zur Suizidprävention beitragen. Genau wie die Weiterbildung der ÄrztInnen im Bereich der Palliativmedizin.
Auch MS-Patient Michael Richter möchte nicht in ein Pflegeheim, wenn er nicht mehr zu Hause leben kann, sagt er. Er findet die Zustände in den Heimen, die er bisher gesehen hat, nicht lebenswert. Auf die Möglichkeit der Palliativmedizin angesprochen, sagt er uns, er habe darauf eh keinen Anspruch. Dabei gibt es viele palliative Angebote für Menschen mit Multiple Sklerose. Richter hat sich aber sowieso schon entschieden. Er möchte nicht komplett gelähmt in irgendeinem Krankenhaus oder Pflegeheimbett liegen und dort sterben.
Ich will so nicht leben. Es geht um das so. Klar will ich leben, aber so eben halt nicht.
Deshalb ist er froh, dass es Vereine wie die DGHS gibt und dass er sich selbstbestimmt für den Tod entscheiden kann. Dabei wirkt Richter, zumindest in unserem Gespräch, gar nicht lebensmüde. Er lacht immer wieder, macht Witze.
Ich habe mir meinen Spaß noch. Ich gehe sehr gerne, unabhängig davon, dass meine Frau gut kochen kann, aber ich gehe trotzdem gerne ins Theaterbistro essen. Oh, da gibt es manchmal so lecker Sachen. Na, dann kriege ich ein richtig breites Grinsen aufs Gesicht. Oder auch dann so andere Sachen wie, kennen Sie schon das Schaf? Und dann kriege ich Tränen in den Augen vom Lachen. Ne?
Aber es gibt auch Tage, an denen das Leben keinen Spaß mehr macht und er damit abschließen will.
Meine Frau hat das mal ganz gut beschrieben. Es ist eine Waage. Auf der einen Seite ist sozusagen das, was irgendwie alles positiv lebensbejahend ist. Auf der anderen Seite von der Waage sind so negative Sachen. Und die negativen Sachen sind halt die Schmerzen, die Tatsache, dass man nicht gehen kann. Und insbesondere denn jetzt, was auch weiter auf mich zukommt, die Tatsache, dass ich irgendwann mit den Händen gar nicht mehr bewegen kann. Und zwischen diesen beiden, diese Waage. Und die Waage hat momentan noch halt ein Übergewicht auf der Seite mit dem Positiv. Und aber die kriegt irgendwann ein Übergewicht auf der Seite mit dem Negativen. Ganz einfach, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann.
Er denkt, das könnte schon im nächsten Winter soweit sein. Ihm macht diese Vorstellung aber jetzt keine Angst mehr. Auch seine Frau hat sich mittlerweile mit dem Gedanken angefreundet. Oder wie Michael Richter sagt, sie toleriert es. Sie wolle ihren Mann natürlich nicht verlieren. Aber sie kenne ihn und weil sie wisse, was ihm wichtig ist, werde sie seinen Weg mitgehen, bis zum Schluss. Bei den meisten assistierten Suiziden sind Angehörige anwesend. Für viele ist solch ein Tod einer angehörigen Person tatsächlich auch ein wenig leichter zu ertragen. Nicht nur, weil ihre Liebsten keinen langen, schmerzvollen Tod sterben müssen, auch weil sie bis zuletzt für sie da sein können, weil der Tod eben geplant ist. Und auch in Bezug auf die eigene Trauerarbeit ist ein solch geplantes Sterben für manche Menschen besser zu verarbeiten. Michael Richter stellt sich manchmal schon vor, wie sein Todestag verlaufen könnte. Er hofft, dass es ein guter Tag wird. Ein Tag, an dem er nicht so sehr leidet, sondern sich wohlfühlt und positiv auf das Leben blickt.
2-3 Mal habe ich schon das Gefühl gehabt, da bin ich mit dem Rollstuhl von der Physiotherapie gekommen oder aus der Stadt vom Kaffee trinken irgendwo und wurde einfach der Tag einfach so richtig ein guter Tag war. Wo ich dann so für mich so das Gefühl hatte, so, heute wäre ein guter Tag zum Sterben.
Richter will den Tag nicht erleben, indem er endgültig das Gefühl hat, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren. Er will nicht erleben, dass er am ganzen Körper gelähmt ist. Natürlich kann er nicht wissen, wie er sich dann fühlen würde. Aber bevor das passiert, hat er einen Termin für den assistierten Suizid ausgemacht. Da ist er sich sicher.
Ich habe mich entschieden, das Sterben nicht meiner Krankheit zu überlassen, sozusagen. In keinster Weise habe ich mich gegen das Leben entschieden. Ich habe mich nur entschieden gegen das Sterben.
Gegen das qualvolle Sterben und für das selbstbestimmte Sterben durch eine helfende Hand. Ein Sterben, das ihm ein Verein wie die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben ermöglichen kann. Den selbstbestimmten Tod hat auch Isabel R. gewählt, allerdings ohne Sterbehilfeverein. Aus nachvollziehbaren Gründen, wie wir jetzt wissen. Sie wäre höchstwahrscheinlich an den Kriterien gescheitert. Dass Dr. Turowski ihr dennoch geholfen hat, hat ihn letztendlich vor Gericht gebracht. Was wäre gewesen, wenn er darauf beharrt hätte, die Begleitung über die DGHS laufen zu lassen? Hätte Isabel R. woanders Hilfe gefunden? Hätte sie den gewaltvollen Suizid gewählt? Oder wäre sie noch am Leben, weil sie sich, wie sie es selbst in den Nachrichten an ihre Freundin sagte, gar nicht getraut hätte?
Der 7. Prozesstag endet. Ich war heute die einzige Journalistin dort und ich bin der Meinung, meine KollegInnen haben was verpasst. Als wir in die Planung mit diesem Podcast gingen, war uns wichtig, dass wir auch eine Person hören werden, die psychisch erkrankt ist und deswegen sterben will. Über die Vereine haben wir keine Person gefunden, die mit uns sprechen möchte. Aber näher kommen wir an Isabel R.'s Innenwelt nicht heran. Sie kann uns nicht mehr sagen, was in den Momenten vor ihrem Tod in ihr vorging oder ob sie das Gefühl hatte, dass Dr. Turowski sie in ihrem Wunsch zu sterben unterstützt und ihr zu wenig Handlungsalternativen aufgezeigt hat. Aber jemand anders kann es vielleicht. Und zwar eine Zeugin, die für den heutigen Prozesstag von Turowskis Seite geladen wurde. Eine Person, die genau wie Isabel R. an Depressionen leidet und sich nichts sehnlicher wünscht, als von Dr. Turowski in den Tod begleitet zu werden. Ihre Aussage heute hat meine Sicht auf das Thema Suizidhilfe bei psychisch Erkrankten nochmal verändert. Und die ganze Vernehmung über hing ich an ihren Lippen. Als die Befragung beendet wurde, bin ich aufgestanden und ihr hinterhergerannt. Ich habe sie gefragt, ob sie bereit für ein Interview wäre. Am liebsten möchte ich sie ihre Geschichte selbst erzählen lassen. Wir haben uns zum Telefonieren für die kommenden Tage verabredet. Ob sie einem Interview zustimmt, werdet ihr also in einer der nächsten Folgen erfahren. Mir schien es, als empfinde sie die Suizidhilfe für psychisch Erkrankte als zu schwer zugänglich. Doch eine Liberalisierung der Sterbehilfe kann weitreichende Folgen haben. Welche? Das sehen wir in unseren Nachbarländern. ExpertInnen warnen, dass wir auf ähnliche Zustände wie in den Niederlanden zusteuern. Dort hatte eine Frau mit Demenz physischen Widerstand geleistet und trotzdem die Todesspritze bekommen. Nächstes Mal bei Justitias Wille.
Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Justitias Wille ist eine Original-Podcast-Series der Partner in Crime und Studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hannah Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin Lange van Ravenzwey. Juristische Beratung Abel und Kollegen. Executive Producer wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womans.